Wuff, wuff, miau, mu.
Tiere.
Tiere.
Immer noch Thema. Also, wir sitzen hier im Studio vom Filmmagazin und nehmen für euch wieder eine Folge auf. Herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder
zuhört.
Wir sind Martin und Lukas. Du bist Martin, ich bin Lukas, zwei freie Journalisten aus Dresden. Wir beschäftigen uns in unserem kleinen Filmmagazin-Podcast mit Filmen. Wow, Wahnsinn. Uns interessiert vor allem...
Der Name ist echt gut.
Ja,
gut,
der Name ist toll, also Telling Names. Wir beschäftigen uns aber mit der gesellschaftlichen Dimension von Filmen, würde ich mal sagen. Ihr werdet hier nichts über die aktuellen Kinotrends, insofern es die jetzt gerade überhaupt gibt, hören. Es sei denn, sie spielen irgendwie gesellschaftlich eine relevante Rolle, würde ich mal sagen. Sondern, ja, gesellschaftliche Themen. In der vergangenen Woche haben wir über Tiere im Film gesprochen. Das wollen wir auch diese Woche tun. Wir haben nämlich immer ein Thema, das quasi für zwei Geschichten herhalten muss.
Vielleicht sogar manchmal mehr.
Eine erzähle ich, eine erzählst du. Und dann kann es sein, dass das Thema nochmal in 3 Monaten zur Wiedervorlage kommt im Prinzip.
Wenn wir da was Interessantes finden. Aber deswegen, letzte Woche ging es wie gesagt so mehr so um, hat Lukas uns Geschichten darüber erzählt, wie Tiere eher nicht so gut behandelt werden im Film. Bei mir geht es heute ein bisschen positiver. Es wird nicht alles gut sein, aber ein bisschen. Und vielleicht mehr so auch ein bisschen Interessantes aus der Vergangenheit, wie früher mit Tieren umgegangen wurde, was für einen Status gewisse Tiere erlangt haben.
Vergangenheit ist immer gut.
Vergangenheit ist super.
Ja.
Deswegen, ich möchte aber zunächst über den Hollywood Walk of Fame sprechen.
Ja.
Kennt man?
Diesen Stern, die Sterne, man dann sozusagen sein Handabdruck ist das, ne, veröffentlicht.
Genau, oder sind zwei Hände quasi, die man dort.
Dürfen da auch manche andere Körperteile abdrücken?
Weil man weiß natürlich, dass da das Who's Who von Hollywood und auch aus anderen Filmnationen dort ihren Stern und ihre Hände schon gezeigt haben. Also Arnold Schwarzenegger, Tom Hanks, Scarlett Johansson, Kirk Douglas, Audrey Hepburn und so, alle eigentlich von Rang und Namen. Aber auch zum Beispiel Christoph Waltz hat, glaube ich, auch schon. Ich weiß nicht, Til Schweiger, glaube ich, noch nicht. Der ist noch zu sehr in Deutschland verankert.
Ja, das hat nicht geschafft. Der hat den Sprung nicht
geschafft.
Mit Far Cry. Bei Far Cry hat er mir schon sehr gut gefallen.
Ja.
Aber.
Aber hätte er da mal weitergemacht, dann hätte das vielleicht
jemand drauf aufbauen können.
Aber es tatsächlich sind nicht nur Menschen auf dem Hollywood Walk of Fame, sondern auch fiktive Figuren.
Ja.
Donald Duck. Shrek. Godzilla. Mich interessieren würde, ob da dann auch sein.
Der Stern ist einfach 8 Meter groß.
Also 8 Meter groß. Aber auch, und darum soll es natürlich heute gehen, sind auch Tiere, wurden auch schon gefeatured auf dem Hollywood Walk of Fame. Und genauer 3 Hunde. Sind bisher die einzigen Tiere, die es geschafft haben, auf dem Hollywood Walk of Fame zu landen. Und deswegen möchte ich mal auch über diese 3 und dann auch später noch einen anderen Hund sprechen. Weil die Hunde haben ja schon nochmal, sage ich mal, von allen Filmtieren vielleicht noch den größten Status, weil man sie natürlich am besten trainieren kann und dort auch eine richtige Kultur.
Schweine ausgenommen?
Schweine kannst du auch sehr gut trainieren, aber es hat sich ja auch in der westlichen Kultur zumindest so etabliert, dass man Hunde sehr gut alles...
Der beste Freund des Menschen
und so. Deswegen hat natürlich der Hund ein bisschen auch einen Sonderstatus. Deswegen möchte ich dann auch über jetzt erstmal diese 3 Hunde sprechen, die auch eine sehr recht beeindruckende Film- und Serienkarriere hingelegt haben. Und welcher Hund fällt dir denn ein, Lukas, der es auf jeden Fall auf dem Hollywood Walk of Fame geschafft hat?
Na, weil wir auch vergangene Woche kurz angerissen wurde, Lassie.
Natürlich, Lassie hat es geschafft. Ist natürlich jetzt nicht ein ganz korrektes Beispiel, also für einen Hund, weil das ist natürlich
mehrere, ne?
Ist eine Figur.
Das sind Border Collies immer.
Genau, richtig. Deswegen haben schon mehrere Darstellerinnen Lassie verkörpert. Ja. Aber zumindest als fiktive Figur hat es Lassie schon auf dem Hollywood Walk.
Es ist im Prinzip so, als würdest du, ich weiß nicht, was ist so eine ganz, als würdest du Rocky auf dem Hall
genau.
of Fame.
Ja, du weißt natürlich.
Ich meine, Rocky hat jetzt noch niemand anders gespielt, aber
James Bond könntest du.
Wenn James Bond da hinterlassen würde.
So könnte man das dann sagen, genau. Und kurz zur Erinnerung, wer jetzt gerade etwas vielleicht noch jünger ist und noch nie was von Lassie gehört hat, ist eine Langhaar-Collie, heißt genau die Rasse. Und das Ganze, sozusagen der Ursprung, stammt aus einem Roman von einem britisch-amerikanischen Schriftsteller namens Eric Knight. Der hat sich zunächst eine Kurzgeschichte 1938 ausgedacht, die hieß Lassie Come Home. Und die war dann so erfolgreich, dass er zwei Jahre später daraus ein ganzer Roman wurde. Und da geht es natürlich dann um eine treue Hündin, die gewisse Abenteuer dann auch mit einem Mädchen schafft und dann die sich auch kurze Zeit trennen, aber Lassie natürlich zurückkehrt, weil sie so treu ist und die eigentlich dann unzertrennlich sind, das Mädchen.
Die perfekte amerikanische Staatsbürgerin einfach.
Genau, so das hat Lukas schon auch in der letzten Folge schon mal angerissen, deswegen das passt auf jeden Fall auch. Und weil der Roman natürlich dann noch so erfolgreich war, waren dann 3 Jahre später, nachdem der erschienen ist, also 1943, kam dann auch der erste Film mit Lassie in die Kinos. Der hieß dann in Deutschland Heimweh bei uns. Und da war die menschliche Hauptdarstellerin, also das Mädchen war damals die 10-jährige Elizabeth Taylor, die dann später zu großen Ruhm oder eine der großen
auch
Stars.
Auch auf dem Walk of Fame.
Die sind natürlich auch also auf jeden Fall auf dem Hollywood Walk of Fame. Die kennt man zum Beispiel aus Cleopatra, aber auch viele andere Filme. Auch ein großer Weltstar gewesen. Und damals in der ersten Verfilmung von Lassie wurde Lassie von dem Rüden Pal gespielt. Oder Pal.
Wow.
Ja, hat sich hier einen Mann geschnappt. Und das macht er tatsächlich so gut, dass er das noch in 6 weiteren Lassie-Filmen hat per Lassie verkörpert. Ist es dann auch nicht unüblich, dass dann auch die Nachkommen von ihm haben auch häufig dann Lassie gespielt. Also dann per 2, 3 und 4 sind auch immer mal wieder in die Rolle von Lassie geschlüpft, egal ob es Film oder dann auch später gab es auch Lassie-Serien. Mhm. Und warum eigentlich ein Mann? Das hat tatsächlich auch so eine, es ist meistens so, dass in vielen Lassie-Verfilmungen männliche Hunde das übernehmen, weil Männer tatsächlich oder männliche Langhaar-Collies ein etwas volleres Fell und schöneres Fell allgemein ausprägen. Deswegen greift man eigentlich auf Männern zurück. Obwohl das eigentlich gar nicht, muss man sagen, Lassie eigentlich, wenn sie so wie man sie kennt und wie sie aussieht, das ist eigentlich ein Mann oder eine männliche Hündin, eine Rüdin. Und interessant ist noch, dass Pearl nicht von Anfang an der perfekte Lassie-Darsteller war. Der wurde nämlich mit 8 Monaten wurde der von dem Tiertrainer Howard Peck gekauft. Der war doch ein bisschen unzufrieden mit Pearl. Der wollte ihm die direkt zu einem Filmtier ausbilden, weil er halt sehr unkontrolliert bellte und immer Motorrädern hinterherjagte. Deswegen hat er ihn weitergegeben an den Tiertrainer Rudd Weatherwax. Der war direkt auch auf Hollywood-Filmtiere spezialisiert. Und seine Aufgabe war dann halt diese etwas nervigen Angewohnheiten ihm abzugewöhnen. Hat er auch zum Teil geschafft, also das Bellen hat er in den Griff bekommen, aber das Motorrad hinterherjagen nicht wirklich. Deswegen hat dann Peck dann den Hund weiter direkt an Weatherwax verkauft, weil er ihn nichts mehr damit zu tun haben wollte. Und Weatherwax hat ihn wiederum an einen Freund abgegeben für so $10 ungefähr, weil er dann irgendwie auch nicht mehr dran geglaubt hat. Aber dann, wo dann bekannt wurde, dass der Lassie-Roman verfilmt wird, hat sich Weatherwax ihn wieder zurückgeholt, den Hund, und ihn dann wirklich trainiert und dann dazu auch vorbereitet. Und nachdem Pearl dadurch durch diese Verfilmung so bekannt wurde als Lassie, wollte dann sein ursprünglicher Besitzer Peck ihn wieder zurückhaben, weil er jetzt damit Geld machen wollte, natürlich das erkannt hat. Deswegen gab es auch ein bisschen auch gerichtliche Auseinandersetzungen, weil halt Peck den wieder zurückhaben wollte, aber das hat nicht funktioniert, weil er dann schon der Kauf rechtens war, und deswegen hat Weatherwax ihn dann auch behalten, bis er halt gestorben ist, Pearl dann auch. Und deswegen ist es heute, Lassie bis heute auch eine Popkultur-Ikone, kann man glaube ich sagen. Also 2005 gab es zum Beispiel auch eine Komödie mit, das war eine irisch-französisch-britisch-amerikanische Koproduktion.
Wow, ja.
Da spielen auch ein, zwei bekanntere Schauspieler mit. Und 2020 gab es den letzten Lassie-Film.
Echt?
Aus Deutschland.
Was?
Tatsächlich, ja. Lassie, eine abenteuerliche Reise.
Ach doch, das sagt mir irgendwas, ja.
Der ist im Februar ist der gestartet, noch vor der Schließung.
Ja, ich habe das irgendwo gelesen.
Und dort ist Lassie, und der Film orientiert sich sehr nah an dem Originalroman, verlegt aber das ganze Setting in die Gegenwart, kann man sagen. Und dort wird auch Lassie wieder von einem Rüden gespielt, der heißt Bandit, und der wird von der Filmtiertrainerin Renate Hiltel, wurde der ausgebildet. Aber Bandit wurde zwar hauptsächlich für den Dreh eingesetzt, aber es haben auch noch 3 weitere Hunde Lassie dargestellt, weil es ist so, dass gerade auch wie bei menschlichen Schauspielerinnen, wird es auch bei Stunts, greift man dann sehr gerne auch auf Stunthunde zurück, die speziell dafür austrainiert wurden für diese Szene. Da möchte man dann sozusagen den Hauptdarsteller, der wirklich auch in den ruhigeren Szenen dann im Fokus ist, der Kamera, möchte man den dann nicht einsetzen, auch aus Sicherheitsgründen. Deswegen gab es dann auch 3 weitere Lassie-Darsteller für diesen deutschen Film. Und es ist natürlich auch, wird auch deswegen auch gemacht, damit dann diese Hunde auch nicht so lange arbeiten müssen, weil man kann natürlich jetzt nicht 8 Stunden lang mit einem Hund drehen, oder sollte man nicht. Deswegen greift man dann auch gerne auch auf mehrere Hunde oder Hündinnen zurück. Genau, deswegen ist es im Falle von Lassie, gibt es also nicht nur den einen Hund, der Lassie ist, sondern sehr viele tatsächlich. Es gibt aber auch richtige Hundestars, die wirklich als Hund berühmt geworden sind und in mehreren Filmen mitgespielt haben. Da gibt es zum Beispiel Ezel von Öhringen. ein deutscher Schäferhund, der unter dem Künstlernamen Strongheart in der Stummfilm-Ära sehr große Erfolge feierte. Mhm. Und wie sein ursprünglicher Name schon vermuten lässt und auch seine Rasse, stammt Ezel eigentlich aus Deutschland. Der wurde 1917 in Quindelburg, das ist im Harz, das ist im heutigen Sachsen-Anhalt, wurde er geboren. Und dort war halt der Zuchtzwinger, der hieß direkt von Öhringen. Deswegen hatte er dann diesen Nachnamen Ezel von Öhringen. In Deutschland wurde er dann zunächst zu einem Polizeihund ausgebildet. Und er war dann auch beim Deutschen Roten Kreuz und war auch am Ersten Weltkrieg beteiligt oder war da an gewissen, hat dort die Sanitäter unterstützt. Nach dem Krieg wurde er dann in die USA gebracht und von der Drehbuchautorin Jane Murfin und dem Stummfilmregisseur Lawrence Trimble gekauft. Und dort bekam er dann halt auch einen neuen Namen, weil Ezel von Öhringen für das amerikanische Publikum oder auch für Amerikaner ein bisschen schwierig auszusprechen ist. Deswegen dann Strongheart ist er dann berühmt geworden, weil dann halt auch Lawrence Trimble, der Stummfilmregisseur, ihn halt nochmal trainiert hat für die besonderen Ansprüche eines Filmhundes. Und Strongheart spielte dann in insgesamt 6 Filmen zwischen 1921 und 1927 mit. Da sind aber fast alle diese Filme sind heute verschwunden. Also es gibt nur noch einen Ausschnitteweise. 1-2 Filme sind heute noch überliefert und kann man noch sich anschauen. Ist ja häufig so, gerade in der Stummfilmära sind sehr, sehr viele Filme auch verschwunden, weil keine Kopien davon dann angefertigt wurden oder die zerstört wurden und natürlich nichts digitalisiert wurde. Und dort ist er dann, deswegen sind alle Filme mittlerweile verschwunden. 1929 starb Strongheart dann auch aufgrund eines Drehunfalls, denn während einer Szene berührte Strongheart eine heiße Studiolampe und die verbrannte ihn so stark, dass sich diese Brandwurzel dann auch zu einem Tumor entwickelte und daran ist dann Strongheart auch gestorben.
Ich glaube, davon habe ich bei der Vorbereitung für die vergangene Folge auch gelesen von der Geschichte.
Seine Bekanntheit sorgte dann aber auch dazu, das hatte Lukas auch in der letzten Folge erzählt, dass dann, wenn berühmte Filmtiere vorkommen, dass das dann auch dazu sorgt, dass sich die Leute in echt diese Rasse holen oder diese Tierart holen. Und Strongheart sorgte halt auch dafür, dass deutsche Schäferhunde in den USA sehr beliebt wurden. Das war aber nicht nur Strongharts Einfluss, sondern es gab noch einen zweiten deutschen Schäferhund, der noch berühmter war als Strongheart.
Kommissar Rex.
Nein. Das war nämlich Rin Tin Tin.
Ah ja, Rantanplan, oder?
Oder Rinti ist auch so ein
Rinti?
Rinti ist auch so ein Spitzname gewesen. Der war wirklich zeitlebens ein sehr, sehr großer Star, noch weitaus
beliebter. Ach, das ist ein Unterschied. Rantanplan war der Hund von Lucky Luke, ne?
Richtig, und der basiert tatsächlich...
Der basiert auf Rin Tin Tin.
Richtig, Rin Tin Tin.
Deswegen die Namens...
Ähnlichkeit, genau.
Rantanplan war immer ein bisschen blöd.
Genau, Rin Tin Tin ist genau das Gegenteil.
Ja, okay.
Deswegen heißt er auch anders. Mhm. Und Rin Tin Tin wurde 1918 in einem französischen Dorf geboren. Das war tatsächlich hier wieder auch eine Verbindung mit Strongheart. Das war auch wegen des Ersten Weltkrieges. Hat nämlich in diesem französischen Dorf...
Feiert bald seinen 120. Geburtstag.
Schön.
Nee, 120 stimmt natürlich nicht.
Nicht ganz.
Nee. Oder dritten oder so.
Ja, und während einer letzten großen Schlachten des Ersten Weltkriegs hat dort tatsächlich eine schwangere Schäferhündin dort 5 Hundebabys zur Welt gebracht in dem französischen Dorf, wo gerade noch eine große Schlacht stattgefunden hat. Und der amerikanische Corporal Lee Duncan, der hat dann diese Hündin und die Welpen gefunden und die dann auch gerettet. Mhm. Und dann halt Babys oder Welpen war dann Rin Tin Tin. Und die hat dann die Duncan auch nach Amerika gebracht und hat ihn auch trainiert, weil er halt den Erfolg von Strongheart tatsächlich gesehen hat und gedacht hat, dass er hier auch durchaus auch Rin Tin Tin zu einem Star ausbilden kann. Und dann besonders, nachdem er gesehen hat, dass er bei Hundeshows auch schon erfolgreiche Platzierungen abgelegt hat und dort auch schon gewonnen hat, dass er gesehen hat, hier, okay, da könnte vielleicht auch wirklich ein Filmhund drinstecken. Und weil er halt so ausdrucksstark ist in seinem Schauspiel, sag ich mal, und dass er halt sehr gut auf Befehle natürlich hören kann und sich sehr gut trainieren lässt. Deswegen hat dann Lee Duncan auch ein Drehbuch tatsächlich geschrieben mit Rin Tin Tin in der Hauptrolle und ist dann wirklich noch durch Hollywood zu angegangen, hat alle Produzentinnen und Produzentinnen und Filmleute angesprochen, die er so kannte und die er irgendwie gefunden hat und hat dann gefragt, ob sie denn gerne Rin Tin Tin in einen ihrer Filme gerne nehmen würden. Das hat tatsächlich dann auch funktioniert und so ist dann der Schäferhund in seine erste kleine Rolle gekommen. Das war 1923. Oder das war dann ein bisschen später, kam dann 1923, war dann sein erster großer Filmauftritt in Where the North Begins, wo er dann wirklich auch eine Hauptrolle bekommen hat, nachdem er vorher halt in ein paar kleineren Rollen zu sehen war. Aber in Where the North Begins war er wirklich der Tierhauptdarsteller, kann man sagen. Mhm. Und der Film war tatsächlich so erfolgreich, dass er legendenmäßig das Filmstudio Warner Brothers vor der Pleite gerettet hat.
Okay.
Weil die gerade davor ein paar Flops produziert haben. Aber Where the North Begins war dann so ein Publikumserfolg und so ein Kassenschlager, dass sie wirklich Warner Brothers vor dem Bankrott gerettet hat. So geht zumindest die Legende. Ganz genau nachprüfen kann man das nicht mehr. Aber es war auf jeden Fall so, dass Where the North Begins sehr erfolgreich war. Und tatsächlich hatte dann danach Rin Tin Tin noch 24 weitere Filmauftritte oder dann 24 weiteren Filmen mitgespielt, die alle eigentlich kommerziell sehr erfolgreich waren und Warner Brothers halt immer wieder aus der Patsche geholfen haben soll. Wie gesagt, es ist auch ein bisschen heutzutage auch Legendenbildung mit dabei, aber es soll wohl auch mehrmals passiert gewesen sein, dass Warner Brothers immer, wenn sie ein bisschen in Schwierigkeiten waren, finanziell Schulden sich angehäuft haben, dann haben sie einfach einen Film mit Rin Tin Tin rausgebracht und dann war das Geld wieder da.
Ach, Hunde, toll. Gehen
funktionieren
immer. Tiere und Kinder gehen immer.
Richtig.
Alte Medienweisheit.
Auf jeden Fall hat der Filmproduzent Daryl F. Zanuck, der später 20th Century Fox gründet und halt auch viele größere Filme der 50er und 60er Jahre mitproduziert hat, verdankt Rin Tin Tin auch sozusagen den Start seiner Karriere, weil er hat tatsächlich am Anfang seiner Karriere Drehbücher auch geschrieben, unter anderem halt für Filme mit Rin Tin Tin. Und die waren halt so erfolgreich, dass er dann halt in die Rolle des Produzenten befördert wurde. Und erst da quasi Rin Tin Tin hat ihn quasi, war der Karrierestarter. Und Mitte der 20er Jahre war der Schäferhund wirklich in den USA. Also nicht nur in den USA war er ein großer Star, sondern wirklich weltweit. Warner Brothers bekam monatlich etwa 15.000 Fanbriefe, die direkt an Rin Tin Tin gerichtet waren. Die wurden dann auch von Lee Duncan, halt diesem ehemaligen Soldaten, der halt Rin Tin Tin besitzt hat oder besaß, dann geschrieben, wurden dann halt geantwortet und dann war immer die Tatze von Rin Tin Tin wurde sozusagen als Unterschrift unter dem Brief gesetzt. Hm. Auf Filmplakaten, wenn man sich damals dann die Filme anschaut, wo Rin Tin Tin mitgespielt hat, war wirklich sein Name in Großbuchstaben, wirklich wie bei einem Star zu sehen.
Ja,
also deswegen sind die Leute auch ins Kino gegangen, weil sie sich haben, das ist der neue Film mit Rin Tin Tin, was ja sehr unüblich ist, weil das ja ansonsten kennt man eigentlich die Namen auch nicht von den
Stars. Es gibt die große Rin Tin Tin Box.
Da gibt es sogar eine Box.
Ja.
Wenn du dir alle die Filme, die es heute noch gibt, wären wahrscheinlich auch ein paar von den 25 Filmen, glaube ich, wo er dann insgesamt mitgespielt hat oder noch mehr, mit denen, wenn man die kleinen Filmrollen mit dazu zählt, werden wahrscheinlich nicht mehr alle überliefert sein. Deswegen war halt der Schäferhund auch ein großer Werbestar und hat auch zum Beispiel Werbung gemacht für Hundefutter natürlich.
Ja.
Und was noch ganz interessante oder was zumindest eine Legende so ein bisschen belegt, welchen Status er hatte. 1929 war die erste Oscarverleihung stattgefunden und dort für jahrzehntelang gab es das Gerücht, dass Rin Tin Tin die meisten Stimmen bekommen hat in diesem Jahr als bester Hauptdarsteller.
Und man hat sich dann gesagt,
wahrscheinlich. Und die Academy gesagt hat, Hund, wir wollen jetzt auch ein bisschen ernst genommen werden, das wäre vielleicht nicht so gut, wenn wir jetzt einen Hund den Oscar geben für den besten Hauptdarsteller. Das stimmt aber nicht. Also das wurde auch mal herausgefunden oder auch mal analysiert, wer das wirklich ein menschlicher Schauspieler in diesem Jahr auch die meisten Stimmen von der Academy bekommen hat. Aber das so ein bisschen, dass dieses Gerücht auch so viele Jahre lang gehalten hat, zeigt, glaube ich, dass er doch einen ganz ziemlich immensen Status gehabt hat und wirklich auch ein Filmstar war, kann man so sagen. Rin Tin Tin starb dann 1932 eines natürlichen Todes und das hat wirklich auch, kann man sagen, war Volkstrauertag an diesem, an diesem Tag. Das löste wirklich in USA weit Reaktionen aus. Da wurde wirklich das Radioprogramm unterbrochen zu diesem Zeitpunkt und dann, um die Nachricht zu verbreiten, dass hier Rin Tin Tin gestorben ist. So ein bisschen, als wäre der Papst vielleicht gestorben, kann man sagen, dass für diesen einen Tag war das wirklich eine große Neuigkeit. Aber das war auch nicht das Ende von Rin Tin Tin, weil er hat tatsächlich mindestens 48 Nachkommen gezeugt.
Ja gut, Hunde.
Hunde halt, ne?
Ja.
Deswegen waren dann seine Kinder und seine Enkel, also Rin Tin Tin der Zweite oder Rin Tin Tin der Fünfte, die waren dann auch alle Filmdarsteller oder Darstellerinnen und sind dann wirklich auch, haben in verschiedenen Filmen und Serien mitgespielt, manchmal mehr, manchmal besser. Also Rin Tin Tin der Zweite soll nicht so gut gewesen sein, der hat halt den berühmten Namen, aber der war als Darsteller, als Hundedarsteller nicht so gut, der hat nicht so oft Befehle gehört, deswegen hat er es nicht geschafft. Genau, und es gibt zum Beispiel auch Serien, die direkt The Adventures of Rin Tin Tin heißen, die dann in den 50er Jahren dann, glaube ich, erschienen sind, wo dann halt einer seiner Nachkommen mitgespielt hat. Mittlerweile, seine Reihe existiert bis heute. Wir sind jetzt bei Rin Tin Tin dem 12. angekommen.
Aha.
Der tritt heute halt auf, auch bei öffentlichen Veranstaltungen und ist halt auch bei Teil einer ja, Haustierorganisation, Association, die sich halt so für artgerechten oder tiergerechten, artgerechten Umgang einsetzen, und dort tritt halt dann Rintintin der Zwölfte auf, ja, sozusagen als Werbefigur dieser.
Auch irgendwie
dieser
dann Widerspruch. Artgerechte Haltung versus Hund im, als Filmdarsteller, ja, als Werbefigur, ist irgendwie.
Widerspricht sich auch auf jeden Fall in Teilen, aber weil er halt mit dem Namen so viel dann verbunden ist, versucht man dann damit ein bisschen Aufmerksamkeit zu generieren. Ja. Tatsächlich gab es auch, dass die Texanerin Daphne Hereford, die besitzt auch einige der Nachkommen von Rintintin, und die sicherte sich 1993 die Namensrechte an Rintintin, okay, und eröffnete sogar ein Museum, das nur Rintintin gewidmet war. Das gibt es aber heute nicht mehr, das war nur kurzzeitig offen. So bis in die 90er Jahre war dann, kannte man zwar viele Amerikaner den Namen, aber so wirklich, dass man damit Museum hätte finanzieren können, so groß war es dann doch nicht. Das musste nämlich nach kurzer Zeit wieder dicht machen. 2007 wollte Hereford, also Daphne Hereford, die die Namensrechte sich gesichert hat, auch eine Dokumentation über das Leben von Rintintin verhindern, weil die Filmemacherin der Dokumentation, die wollten halt da das diese Geschichte erzählen, die ich gerade hier erzählt habe, wie halt Rintintin zu einem Filmstar wurde, wollte die tatsächlich verhindern, dass diese Dokumentation in die Kinos kommt.
Dass er ein Bild kratzt oder was?
Das weil das halt die Marke verletzt, weil sie halt die Namen nutzen, weil sie hat sich den Namen ja 1993 gesichert. Deswegen gab es auch einen Gerichtsstreit darüber, ob man denn diesen Namen nutzen darf. Da wurde aber entschieden, ja, das ist, das darf man.
Ja.
Das, der Name ist zwar gesichert, aber das, man kann trotzdem eine Dokumentation darüber machen. Mhm. Das fällt unter Fair Use. Aber es ist trotzdem ganz interessant, dass hier sich schon quasi eine offizielle Namenshalterin gebildet hat, die wirklich das Erbe von Rintintin verteidigen möchte, dass sozusagen auch bis heute halt noch ein paar der Nachkommen bei ihr halt trainiert werden und halt vorkommen. Deswegen sind alle drei Hunde, also Lassie, Strongheart und Rintintin, sind auf dem Hollywood Walk of Fame verewigt. Hm. Aber es sind halt nicht nur jetzt hier in den diese älteren Hunde haben es geschafft, sozusagen die Herzen der Zuschauerinnen Sturm zu erobern. Es gibt es auch heute noch natürlich, dass hier gewisse Hundedarsteller gewisse Berühmtheit erlangen. Da gibt es zum Beispiel 2011 hat es der Jack Russell Terrier Ugi hat es geschafft, die Herzen der Zuschauer zu gewinnen. Der spielte nämlich in zwei Filmen mit, in The Artist, also diesen auch eine Stummfilm-Hommage, der dann auch den Oscar gewonnen hat, 2012 müsste das gewesen sein, und halt in dem Drama Wasser für die Elefanten mit Reese Witherspoon, Robert Pattinson und Christoph Waltz spielte halt auch mit. Und er war halt wirklich sehr beliebt und hat halt wirklich, es galt dann immer so, immer in jeder Szene, in der Ugi vorkommt, gerade in The Artist, hat er quasi die Show gestohlen. Es gibt zum Beispiel eine Szene in The Artist, wo der Hauptdarsteller John Dujardin so sein, also der ist so am Frühstückstisch und der Hauptdarsteller ist gerade so ein bisschen nicht so gut drauf und lässt seinen Kopf so auf den Tisch fallen, und das macht Ugi nach. Der sieht das halt, wie sein Herrchen nicht so gut drauf ist, und will ihn so ein bisschen aufmuntern und macht dann seine Bewegungen so nach, die er so am Küchentisch macht. Das sieht halt mega süß aus und auch mega beeindruckend, wie er halt auch so ähnlich wie ein versuchter Mensch, der seinen Kopf so auf den Tisch zu halten, als wäre er irgendwie traurig. Das ist halt schon sehr gut trainierter Hund gewesen auf jeden Fall. Und deswegen hat sich dann auch so eine, ja, kann man eine Bewegung gebildet, ausgelöst durch die Seite Movieline. Die hat die Online-Kampagne Consider Ugi ins Leben gerufen, also berücksichtigt Ugi. Mhm. Denn nachdem dann klar wurde, dass der Film The Artist halt Oscar-Chancen hat, wollte man auch, dass Ugi für den Oscar nominiert werden sollte. Und dass man ihn doch drüber nachdenken sollte, ob man ihn denn nicht als besten Hauptdarsteller wenigstens nominieren könnte. Ja. Deswegen, das wurde auch dann von der britischen Zeitung, zum Beispiel Daily Telegraph, aufgegriffen und die auch unterstützt, die das auch gesagt haben, ja, wir unterstützen Ugi, der soll jetzt als für den Oscar nominiert werden. Und halt nicht nur bei den Oscars, sondern zum Beispiel auch bei dem britischen Filmpreis BAFTA gab es auch mehrere Anfragen, hat die Jury erreicht, dass halt Ugi als Hauptdarsteller nominiert werden soll. Hm. Hat aber leider nicht funktioniert. Hm. Die Oscars haben sich dazu erst gar nicht geäußert, aber BAFTA hat wenigstens ein Statement dann veröffentlicht im Nachhinein. Und das ist wie folgt. Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass Ugi, da er kein Mensch ist und seine einzige Motivation als Schauspieler Würstchen waren, nicht qualifiziert ist, in dieser Kategorie für den BAFTA anzutreten.
Bei den anderen war die einzige Motivation Geld. Viel besser.
Ja, ist besser als Würstchen.
Hauptsache, ja, gut, egal. Ja, nicht so. Verweis auf letzte Folge.
Ja. So, deswegen schaffen es heute Hunde, halt gewisse Hunde auch noch zu einer gewissen Berühmtheit. Ich glaube, ja. Ugi lebt auch noch, ist aber nicht mehr jetzt mittlerweile Rentner.
Nicht im Business, der hat nicht jetzt eine Villa, der hat jetzt eine Villa in Los Angeles halt, ja. Und ja.
Hast du denn einen Lieblingshund, Lieblingsfilmhund, Lukas? So zumindest irgendwie, den du toll fandest als Kind vielleicht auch?
Nicht wirklich, also tatsächlich haben mich so Hundefilme immer nie so richtig abgeholt.
Okay, okay.
Also gab ja hier Beethoven, das hat mich aber auch nicht...
Ich fand den zum Beispiel, den Hund in die Maske, ganz cool. Kannst vielleicht gar nicht mehr dran erinnern, mit Jim Carrey.
Nee, ich habe auch keine Beziehung zu Jim Carrey-Filmen. Ist okay. Für mich wie Hundefilme.
Jim Carrey ist für mich wie ein Hund.
Nein, das habe ich nicht gesagt. Und was aber auch nicht mal eine Beleidigung wäre.
Ja. Okay, also hast du keinen direkten Lieblingsfilmhund. Kann ja auch was Animiertes sein.
Ich überlege gerade halt, ob es irgendwie, weiß ich nicht, coole animierte Hunde. Also habe ich nie so appreciated irgendwie, nee? Keine Ahnung. Nee.
Okay. Was du? Aber du musst zumindest an den Lucky Luke musstest du ja
an denken. An Rantanplan musste ich denken, ja, weil der ist hängen geblieben, ja. Und ja. Hast du einen? Maske.
Maske wäre, ja. Das ist mir zumindest, wo ich jetzt nochmal die Folge dafür recherchiert habe, ist der mir auf jeden Fall eingefallen. Ansonsten bin ich auch nicht so ein Hundemensch. Deswegen ist dann auch nicht, was sofort im Kopf bleibt, aber. Ja, hier zum Beispiel in I'm Legend, glaube ich schon, der ist auch hängen geblieben.
Ja, der ist auch hängen geblieben, aber der ist halt ja jetzt auch, also ist jetzt nicht ein Hundefilm, sondern er ist halt ein Freund, der da sozusagen der Einzige noch ist, der.
Genau, weil das ja auch ein besonderer Status ist, weil dann Will Smith wirklich alleine ist oder ein Großteil des Films alleine ist und zwar nur sein Hund als Kumpanin und ist ja auch ein Schäferhund, wenn ich mich richtig erinnere. Also das geht wahrscheinlich auch ein bisschen auch auf Strongheart und Lintin-Rin zurück.
Ja.
Rin-Tin-Tin zurück, dass hier Schäferhunde gerade von Hollywood sehr gerne eingesetzt werden, weil die halt so als sehr treu gelten und auch sehr gut trainierbar sind.
Das gibt's übrigens auch nicht nur bei uns hier im westlichen Gefilden, sage ich mal. Ich habe jetzt auch gerade nebenbei mal geguckt und gefunden tatsächlich Hachiko.
Hachiko
ist ein japanischer Akita, der sehr treu als sehr treu, sehr verehrt wird auch in Japan. Und
da gibt es ja dann diese Legende auch.
Ja, die Legende und der Film vor allem jetzt auch 2009, englischer, also vor allem Film in den USA, auch wieder zu einem amerikanischen Film gemacht, rein amerikanisiert. Aber ja, also Hunde sind überall irgendwie sehr, als sehr treu und gelten als sehr die des Menschen. Ja gut, Katzen stehen dem Menschen halt eher kritisch gegenüber, glaube ich.
Die
wissen da aber schon Bescheid.
Ja.
Jetzt baut hier draußen einen Hund gerade, ist
aber,
ja witzig.
Ja, aber tatsächlich hat er auch zum Beispiel der Recherche auch gesehen, es gibt ja auch so ein, es gibt quasi einen Oscar für Filmtiere. Das hat dann so eigenen Namen, die ist auch nicht so groß, aber es wird quasi jedes Jahr das beste Filmtier ausgezeichnet. Okay. Aber gewinnt natürlich häufiger Hunde, aber Rekordhalter ist eine Katze. Die hat zweimal gewonnen.
Wer denn? Garfield?
Das müsste ich jetzt nochmal nachgucken, aber es war ja höchstens gesehen, dass eine Katze, die hat zweimal gewonnen. Damit ist sie bisher Rekordhalterin.
Na gut.
Und das, obwohl, ich hatte nicht überlegt, die Geschichte von ihr zu erzählen.
Ja.
Habe ich nur kurz gesehen, aber die sollte tatsächlich auch ein bisschen schwierig gewesen sein, weil die gerne mal gekratzt hat und keinen Bock hatte manchmal.
Ja. Bisschen die Helen, das ist jetzt mit dem Kratzen.
Star-Allüren.
Ja, ich wollte gerade sagen, von den Oscar, also vom Rekordhalten her, so ein bisschen die Helen Mirren, der Tier-Oscar.
Es war aber gleich, weil du Garfield gesagt hast, die war gleich auch orangefarben, diese Katze.
Ja.
Deswegen, aber die ist auch mal ein bisschen älter, aus älteren Filmen hat die mitgespielt. Ja, deswegen.
Gut, sind wir auf den Hund gekommen.
Wow.
Ja, okay, das reicht doch wieder.
Jetzt müssen wir, glaube ich, echt schnell
Schluss machen. Also, unterstützt uns bei überall, wo ihr könnt. Erzählt weiter von uns. Empfehlt den Podcast allen Leuten, die ihr kennt. Teilt unser ganzes Gedöns in den sozialen Netzwerken. Schreibt uns, wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr Themenideen habt, womit wir uns mal auseinandersetzen könnten. Sind wir auch sehr dankbar immer. Und ja, ich glaube, es reicht, oder?
Reicht mal.
Ja. Nächste Woche dann wieder ein anderes Thema. Sehr gespannt. Bis dahin. Ciao. Schöne Zeit. Tschüss.
Eine Einfachtonproduktion 2021.